Also begrüße euch ganz herzlich zu dem Seminar. Als Mann und Frau schuf Gott sie. Ich möchte mich kurz nochmal vorstellen. Es gab schon eine kurze Kurzvorstellung in der Information zur Konferenz. Also mein Name ist Tobias Glaum. Ich bin verheiratet seit 22 Jahren mit meiner lieben Frau Annette. Wir haben 4 Kinder zusammen zwischen 12 und 20 Jahren. Sind sie alt? Beruflich bin ich hier zu Hause in dieser Schule, bin ich Lehrer. In diesem Raum unterrichte ich gerade nicht, aber hier haben wir mündliche Abiturprüfungen zu anderen Zeiten. Und das mache ich sehr gerne. Und gemeindlich bin ich in der Immanuel-Gemeinde in Wetzlar, bin dort Teil des Ältestenteams und predige dort auch und lehre auch. Und einige unserer Geschwister sind auch hier, die beiden da hinten und der Jonathan. Ja, für euch ist auch ein bisschen Wiederholung dabei wahrscheinlich. Und ich möchte einsteigen, vielleicht überraschend, mit dem Beginn vom Psalm 119, die ersten beiden Verse. Glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und Psalm 128, Vers 1. Glücklich ein jeder, der den Herrn fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen. Was das mit dem Thema zu tun hat, sage ich gleich. Ich will mal erst noch beten mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir jetzt eine gemeinsame Zeit mit deinem Wort haben dürfen und wollen dich bitten, dass du selbst zu uns redest, dass du selbst uns auch belebst, auch wenn es um ein Thema geht. Und ich bitte, dass du uns auch stärkst und festigst in deinem Wort und dass du uns wachsen lässt darin, glücklich zu sein in dir und in deiner Nachfolge. Amen. Amen. Wenn wir uns mit Lehren der Bibel beschäftigen, dann geht es uns zwar darum, was Gott sagt, was er über sich selbst sagt, was sein herrliches Wesen ist, was wir glauben sollen von Gott und auch was er über uns sagt, und wie wir leben sollen und wie wir gerettet werden können. Aber die Bibel macht uns immer wieder auch deutlich, gerade auch in den Versen, die wir eben gelesen haben in Psalmen, dass es nicht nur darum geht, zu wissen, was Gottes Wort lehrt, um sicher zu sein, dass man auf der richtigen Seite steht, sondern Gott macht uns zutiefst in seinem Wort immer wieder deutlich, dass es das lehrt, wonach wir leben sollen, damit wir glücklich sind. Glücklich ein jeder, der den Herrn fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen. Gott will also nicht in erster Linie nur, dass wir richtig dastehen, sondern er will, dass wir glücklich sind. Und dazu gehört es, Gottes Wort zu verstehen und Gottes Wort zu tun. Und das betrifft auch die Lehre, die biblische Lehre von Mann und Frau, von Mannsein und Frausein, um das es heute geht, Nachmittag. Das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht nur um Dogmatik. Dogmatik ist sehr wichtig, aber dogmatisch richtig dastehen ist nicht das, worum es alleine geht. Sondern das, was Gott für uns will, ist, dass wir mit Freude für ihn und Freude an ihm leben. Wir wollen uns damit beschäftigen, wie Gott Mann und Frau geschaffen hat, welche Prinzipien die Bibel uns zeigt über das Mannsein und das Frausein und auch, warum das Thema so wichtig ist im Zusammenhang mit dem Evangelium. Und vielleicht kommen wir nachher noch, wenn noch Zeit bleibt, ins Gespräch darüber, welche Konsequenzen das hat für die verschiedenen Situationen, in denen wir stehen, als Mann oder als Frau. Und ich nehme gleich vorweg, dass wir in der Bibel sehen werden, dass Gott Mann und Frau nicht nur biologisch unterschiedlich geschaffen hat, sondern dass er ihnen auch unterschiedliche und besonders im Rahmen der Ehe sich gegenseitig ergänzende Aufgaben und Rollen gegeben hat. Und die Bedeutung dieses Themas ist sehr, sehr groß. Wenn wir die Prinzipien, die Gottes Wort uns lehrt, über Mannsein und Frausein vernachlässigen oder ihnen sogar widerstehen, dann hat das unweigerlich negative Folgen für uns persönlich, für unsere Familien, für unsere Gemeinden und auch für die ganze Gesellschaft, wie wir, denke ich, sicher auch beobachten können. Uns ist ganz wichtig, dass wir in diesen Dingen auf der Grundlage des Wortes Gottes feststehen, weil diese Lehre sehr angegriffen ist. Nicht nur durch die Welt, sondern auch durch Gemeinden, sogar durch Pastoren und auch Bibelschullehrer. Wir gucken erstmal die ersten drei Kapitel der Bibel. vor allen Dingen gucken wir da rein. Da geht es darum, wie Gott Mann und Frau geschaffen hat. Wir erfahren etwas darüber, welche Idee Gott dabei hatte, Mann und Frau zu erschaffen. Und sehen dann zunächst mal die Situation von Mann und Frau vor dem Sündenfall, aber dann auch den Sündenfall und die Auswirkungen des Sündenfalls. Also kommen wir zum ersten Punkt. Der erste Bericht der Erschaffung des Menschen. Und da sehen wir vor allen Dingen, wie Gott Mann und Frau in einer gewissen Gleichheit geschaffen hat. Wir haben zwei Berichte von der Erschaffung von Mann und Frau in der Bibel. Einen in 1. Mose 1 und einen in 1. Mose 2. Und wir wollen die beiden nacheinander anschauen. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn immer wieder mal von euch jemand die Bibeltexte liest. Wer möchte denn gerne mal lesen 1. Mose 1, Vers 25 bis 28 und dann noch den Vers 31? Ihr könnt entweder direkt anfangen oder, wenn es euch lieber ist, euch auch melden. Aber es kann direkt jemand auch loslegen mit dem Lesen.
Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere. Vers 31. Und es wurde so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag.
Ja, danke schön. Das ist also der sogenannte erste Schöpfungsbericht im Blick auf die Menschen. Und wir wollen mal vier Beobachtungen aus diesem Text sehen, erkennen und auch festhalten. Wir fangen hinten an. Hinten haben wir gelesen, in Vers 31, Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es war Gottes Idee, den Menschen als Mann und Frau zu erschaffen, und das war sehr gut. Hier haben wir den großen Rahmen. Gott ist der alleinige Schöpfer, er hat alles gemacht. Er hat die ganze Welt erschaffen, er hat das gesamte Universum erschaffen, mit all seinen unerforschlichen Welten. Ich weiß nicht, ob die jemals erforscht werden können. Und er hat die Menschen geschaffen als Mann und als Frau, als zwei unterschiedliche Geschlechter. Das war seine Idee. Und als Gottes Idee war das vollkommen, war das wunderbar, war es herrlich und weise und schön und in Gottes Augen einfach sehr gut. Und sehr gut, ist sehr, sehr gut, das ist perfekt, das ist vollkommen. Man muss hier nicht noch weitere Wörter erfinden, die einen wirklich sehr gut beschreiben. Und wenn Gott etwas als sehr gut bezeichnet, dann ist es einfach vollkommen und perfekt und schön. Und das ist das, was wir verstehen wollen und das, was wir auch leben wollen. Gott hat alles sehr gut gemacht. Wenn er es irgendwie hätte besser machen wollen, hätte er es auch gemacht. Also es war nicht besser möglich in Gottes Augen, den Menschen zu erschaffen, als so, wie er es gemacht hat, als Mann und als Frau. Und dann als zweites sehen wir, Gott hat Mann und Frau geschaffen in seinem Bild. In den Versen 26 und 27. In Vers 26, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Hier beginnt die Menschheitsgeschichte. Mit einem Mann und einer Frau. Und hier ist wichtig, die Bibel beginnt nicht mit den Unterschieden zwischen Mann und Frau, außer dass es biologisch um Mann oder Frau geht, sondern die Bibel beginnt mit der Gleichheit von Mann und Frau. Und das ist die grundlegende Wahrheit, die sich auf die ganze Menschheit bezieht, egal ob Mann oder Frau. Wir sind geschaffen im Bild Gottes. Was jetzt im Bild Gottes geschaffen sein heißt, genau bedeutet, ist ein bisschen schwierig. Das kann man nicht ganz genau klar abgrenzen. Aber im Grunde geht es darum, dass sowohl der Mann als auch die Frau die Wesenszüge Gottes widerspiegeln. Gott ähnlich sind. Uns ähnlich, hat Gott gesagt. Zum Beispiel ist Gott ein sprechender Gott. Die Tiere können im Allgemeinen nicht sprechen. Die Pflanzen können nicht sprechen. die Schöpfung, die Natur kann nicht sprechen. Wenn wir in Psalm 19 davon lesen, dass sie etwas von Gott erzählen, dann tun sie das mit unhörbarer Stimme, indem sie einfach sind und wir bestaunen sie und sehen Gott dahinter. Aber die Schöpfung kann nicht sprechen. Aber die Menschen können sprechen. Adam und Eva wurden als sprechende Lebewesen geschaffen. Und es gibt andere Aspekte, wo wir Gott ähnlich sind, in Heiligkeit, in Barmherzigkeit. Aber es gibt auch Aspekte, in denen wir Gott unähnlich sind. Wir sind nicht unendlich, wir sind nicht allgegenwärtig. Aber Gott hat den Menschen in vielerlei Hinsicht ihm ähnlich geschaffen und ganz besonders in einer Weise, in der es später auch möglich wurde, dass Gott in seinem Sohn Mensch wurde, wie wir, nur ohne Sünde. Und dann in Vers 27 lesen wir davon, wie Gott das, was er in Vers 26 angekündigt hat, geschehen lässt. Und zwar in einer sehr schönen, poetischen Sprache. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Das ist ein Dreizeiler und jede Zeile hat einen inhaltlichen Schwerpunkt. Erstmal, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Also hier praktisch die Ausführung dessen, was wir vorher als Ankündigung gelesen haben. Und wir sehen, Gott ist der Schöpfer und jeder Mensch ist sein Geschöpf. Das mag selbstverständlich sein, aber es ist trotzdem wichtig festzuhalten. Unsere Beziehung zu Gott ist die Beziehung eines Geschöpfes zu seinem Schöpfer. Und dann, zweite Zeile, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Das ist fast eine Wiederholung von der ersten Zeile, aber die zweite Zeile betont, der Mensch trägt etwas von dem Wesen Gottes in sich. Er hat eine wunderbare Ähnlichkeit mit Gott. Und dann in der dritten Zeile, als Mann und als Frau schuf er sie, haben wir die einzige Aussage in Kapitel 1 über die beiden Geschlechter der Menschheit, Mann und Frau. Bei der Erschaffung der Tiere wurden die Geschlechter nicht erwähnt. Sie waren vorhanden. Gott hat männliche Tiere und weibliche Tiere geschaffen, aber sie wurden nicht explizit erwähnt. Bei den Menschen war das schon so. Und es war Gott wichtig, ganz klar auszudrücken, dass sowohl Mann als auch Frau gleichermaßen seine Geschöpfe sind. Dass Mann und Frau beide gleichermaßen in seinem Bild geschaffen wurden. Dass Mann und Frau in den Augen Gottes gleichermaßen wertvoll sind. Und dann beobachten wir drittens, dass Mann und Frau den Auftrag bekommen haben, über die Schöpfung Gottes zu herrschen. Er hat sie gewissermaßen eingesetzt als seine Stellvertreter auf der Erde, um über die Tiere und die Pflanzen und was es gab zu herrschen. In einer gewissen Weise standen sie zwischen Gott und der Schöpfung. Und das zeigt uns auch, dass die Menschen einzigartige Geschöpfe sind. Nicht etwa weiterentwickelte Tiere oder höher entwickelte Tiere, sondern Menschen. Die Krone der Schöpfung. Und dann hat Gott Mann und Frau gesegnet und beauftragt, die Erde zu füllen und sich untertan zu machen. In Vers 28 haben wir eben ja gehört. Und auch dieser Vers bezieht sich gleichermaßen an den von Gott geschaffenen Menschen als Mann und als Frau. Und hier ist ja auch klar, das Ding geht auch nur gemeinsam, die Erde zu füllen, fruchtbar zu sein. Also die Stoßrichtung von diesen Versen hier in 1. Mose 1 ist, Gott hat beide Geschlechter in Würde und Herrlichkeit und Gottesähnlichkeit gleich geschaffen. Kein Geschlecht ist dem anderen in irgendeiner Weise überlegen, insbesondere natürlich ist der Mann nicht der Frau überlegen. Und jetzt könnte man eine ganze Menge von Beispielen erzählen, wie in anderen Religionen und anderen Kulturen dieses biblische Prinzip ganz furchtbar und grausam missachtet wird. Und dabei fast immer zum Leidwesen und zum Schaden, ja oft zum Tod der Frauen. Und damit auch zum Schaden und zur Schande der ganzen Gesellschaft. Es ist schon oft passiert in der Missionsgeschichte, dass diese biblische Wahrheit von 1. Mose 1, da wo das Evangelium in Dörfer, in Städte, in Kulturen hineingedrungen ist und Menschen verändert hat, dass dort der menschenverachtende Umgang mit Frauen beendet wurde und Frauen ihre Würde wiederbekommen haben. Es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn wir festhalten, dass Gott in 1. Mose 1 Mann und Frau geschaffen hat, gleich in Würde und Herrlichkeit und Gottesähnlichkeit. Und wo immer wir das mit Füßen getreten sehen, müssen wir da wirklich dagegen einstehen und vor allen Dingen das Vorleben. Und das Vorleben bedeutet, dass wir im Umgang miteinander, ganz allgemein, als Mann und Frau und besonders natürlich in der Ehe, die Beziehung als eine Partnerschaft sehen. Also in der Ehe als Partnerschaft und sonst im Umgang als eine Beziehung auf Augenhöhe. Aber kurz zur Ehe. Dass wir die Ehe sehen als eine Partnerschaft, eine Freundschaft, eine Kameradschaft, eine Beziehung von zwei Personen, die vom Wert her in Gottes Augen gleich sind. Und so soll diese Beziehung auch gestaltet werden im Blick auf die Liebe und die Kommunikation und die Höflichkeit und die Wertschätzung und den Respekt und die Demut und die Dienstbereitschaft und die Ehrerbietung. Das wird gleichermaßen von Mann und Frau gefordert, sodass die Beziehung wirklich schön wird. Ihr kennt vielleicht die Verse in Philipper 2. Den Vers nicht dazu geschrieben. Es endet bei Vers 5. Ab Vers 3, Philipper 2, ab Vers 3. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, demütig genug sein von euren Geschwistern, jetzt hier zum Beispiel in der Ehe von eurem Mann, von eurer Frau, höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und diese Haltung sollen Mann und Frau unterschiedslos im Umgang mit dem anderen Menschen und zuallermeist natürlich in der Ehe prägen. Und dass ein solcher Umgang zu einer schönen und glücklichen Beziehung führt, das fällt uns wahrscheinlich nicht schwer vorzustellen. Danach sagte Gott, es war sehr gut. Und dann kommen wir zum zweiten Schöpfungsbericht, in 1. Mose 2. Wer mag denn mal wie die angegebenen Verse 7 und 15 bis 25 vorlesen.
Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bewahren und ihn zu bewahren. Und Gott der Herr gebot den Menschen und sprach: In jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie der Mensch sie, die lebenden drei Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch: Dies endlich ist ein Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht.
Ja, danke schön. In Kapitel 1 haben wir sowas wie eine Vogelperspektive auf die Erschaffung der Menschen, wie Google Earth von oben runter. Jetzt in Kapitel 2 kriegen wir eine genauere Einsicht darin, wie das Ganze vonstatten ging. Also fast sowas wie eine Street View, wo wir dann sehen können, wie Gott Mann und Frau im Einzelnen und nacheinander geschaffen hat. Wir haben jetzt hier eine Handlung, wir haben einen Spannungsbogen, und wir haben eine zeitliche Abfolge der Ereignisse. Und wenn wir diesen Bericht jetzt gehört haben, dann ist uns sofort aufgefallen, beim ersten Hören, beim ersten Lesen, dass Gottes Wort uns jetzt die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau zeigen will. Also am ersten oberflächlichen Lesen fallen uns sofort einige Dinge auf. Es fällt sofort auf, Gott hat Mann und Frau nacheinander geschaffen. Zuerst den Mann, dann die Frau. Dann hat Gott Mann und Frau auf unterschiedliche Weise geschaffen. Den Mann hat er geschaffen aus Staub vom Erdboden und dann gebildet. Und die Frau hat er geschaffen aus der Rippe vom Mann und damit gebildet. dann sehen wir sofort, dass Gott dem Mann einen Auftrag und ein Gebot gegeben hat, noch bevor seine Frau Eva überhaupt existierte. Den Garten zu pflegen, den Garten zu bebauen, von allen Bäumen gerne zu essen, bis auf diesen einen. Und dann ist wichtig bei all dem, was wir auch jetzt betrachten, wir befinden uns vor dem Sündenfall. Das heißt, die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau in ihren jeweiligen Aufgaben und Rollen ist nicht eine Folge des Sündenfalls, wie manche behaupten, sondern ist Gottes Idee bei der Erschaffung von Mann und Frau, wie wir es hier sehen. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Und dazu 6 Beobachtungen, die 6 Punkte, die ihr auch habt auf dem Handout. Das erste ist, Adam wurde zuerst geschaffen und in den Garten gesetzt und danach Eva. Das ist eine einfache zeitliche Reihenfolge. Gott hat zuerst Adam geschaffen, dann Eva. Dass das wichtig ist, sehen wir zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 12 und 13. Ich lese mal beide Verse vor. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Es geht jetzt nicht um die Aussage in Vers 12, wie das genau in der Gemeinde umzusetzen ist. Das ist eigentlich eine Frage, die ganz differenziert auch besprochen und behandelt werden muss. Mir geht es hier nur darum, dass Paulus die zeitliche Abfolge der Erschaffung von Mann und Frau als Argument verwendet, dass zuerst Adam geschaffen wurde und dann Eva. Es ist also von Bedeutung, in welcher Reihenfolge Mann und Frau geschaffen wurden, im Blick auf die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Dann die zweite Beobachtung ist, Gott gibt Adam persönlich den Auftrag, den Garten zu pflegen und zu bebauen, und er gibt Adam auch das Verbot, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Wie gesagt, all das, bevor Eva überhaupt auf der Bildfläche erschienen ist. Und wir finden das Verbot Gottes nicht nochmal wiederholt an Eva, sondern Gott hat Adam mit dem Gebot die Verantwortung gegeben, es Eva auch mitzuteilen nachher. Und dann, drittens, nachdem Gott bisher alles, was er geschaffen hatte, als gut beurteilt hat, steht hier plötzlich, dass er etwas nicht gut findet. Vers 18. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Diese Differenzierung, diesen Schritt haben wir in Kapitel 1 nicht gehabt. Da haben wir diese Vogelperspektive gehabt und Mann und Frau waren da. Aber jetzt hier im Einzelnen sehen wir, nach dem ersten Schritt der Erschaffung von Adam war etwas noch nicht gut. Es war nicht gut, dass der Mann allein war. Und das führt dann im weiteren Verlauf dazu, dass Gott die Frau geschaffen hat. Es ist natürlich nicht so, dass Gott das erste Mal versucht hat mit dem Mann und sich das angeschaut hat und dann gedacht hat, da fehlt noch was. So ist Gott ja nicht, das ist ja klar. Ich glaube, dass das hier so in dieser Abfolge beschrieben wird, damit wir das besser verstehen. Und an dem Beispiel Adams sehen wir, wie er Adam dahin geführt hat, das zu verstehen, dass es nicht gut war, dass er allein war. Das sehen wir dann im vierten Punkt. Adam gibt den Tieren Namen, bevor Eva erschaffen wurde. Gott hat Adam den Auftrag gegeben, die Tiere zu benennen. Das macht Adam. Und dann steht danach nicht einfach ein Punkt, das war's, sondern die Konsequenz dieser Namensgebung der Tiere war, für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Also Gott hat gesehen, dass es nicht gut war, dass Adam allein war, aber Adam selbst musste diese Einsicht erstmal bekommen. Wahrscheinlich hat er das gar nicht gemerkt. Er war ja noch ohne Sünde, stellt euch das vor. Also können wir uns nicht vorstellen, ohne Sünde zu sein. Aber er war ja noch ohne Sünde. Das heißt, dass Gott sein Ein und Alles war. Er war so froh über Gott, er war so glücklich in Gott. Gott war sein größter Schatz. Der hat gar nichts vermisst. Noch dazu dieser wunderbare Garten. Gott musste Adam erstmal zeigen, dass da etwas noch nicht in Ordnung ist, dass da noch was fehlt. Und dafür diese Namensgebung der Tiere. Und Adam merkte, irgendwie fehlt mir doch was. Ich weiß nicht genau, wie er es gemerkt hat, ob er die paarweise dann hat kommen sehen oder ich weiß nicht ganz genau. Aber Gott hat ihn dazu geführt, zu merken, mir fehlt was. Gott hat ihm gezeigt, dass er etwas vermissen sollte. was er vorher noch gar nicht vermisst hat. Und dann kommen wir zum fünften Punkt. Eva wurde aus Adam geschaffen und Adam gab ihr ihren Namen. Dann kam der operative Eingriff Gottes. Er versetzt Adam in eine Vollnarkose, auf Brusthöhe einen Schnitt, nimmt eine Rippe raus, macht den Schnitt wieder zu, alles verheilt. Und aus der Rippe baut Gott eine Frau. Sagt sich so leicht. Das ist ja auch für Gott leicht. Also er macht das und es wird ein Kunstwerk. Und er stellt diese Frau vor Adam auf und Adam sollte gleich, wenn er aus der Narkose erwachte und die Augen aufschlug, diese Frau vor sich sehen. Und das geschah auch so. Adam wurde wach, öffnete seine Augen und dann sprach er die ersten menschlichen Worte, die wir in der Bibel finden. Wow! Also da steht er nicht, sondern Vers 23. Dieser endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie gekommen. Wir können uns gar nicht vorstellen, nachdem Adam all diese Tiere an sich vorbei hat gehen lassen und benannt hat, als er jetzt hier aus dem Schlaf erwachte und plötzlich einen Mensch, eine Frau vor sich sah, was für eine Freude das war für Adam. Welch eine tiefe Dankbarkeit er empfunden haben musste, hier jetzt einen Menschen zu sehen, der in gewisser Weise gleich war wie er, in gewisser Weise unterschiedlich war wie er und Eva das sah und erkannte zum allerersten Mal. Gott hat sie für ihn geschaffen, damit sie ihn ergänzt, damit die beiden gemeinsam sich ergänzen zu einem Ganzen, zu einer wunderbaren Einheit, die wir Ehe nennen. Die Frau für Adam konnte nicht aus der Rippe eines Landtieres geschaffen werden. Auch nicht aus dem Nichts oder aus Staub vom Erdboden wie Adam. Sondern sie wurde aus Adam geschaffen, aus einem Körperteil Adams, als ein Mensch, eine Frau, die zu ihm passt. Das hätte Gott sicher auch anders machen können, aber er hat es so gemacht. Ich glaube, damit wir es besser verstehen. Aber auch als ein Mensch, der sich so sehr von ihm unterschied, dass die beiden wie zwei Puzzleteile zusammenpassten, und dann so zu einem Fleisch wurden. Und weil Adam dann so in Übung war, hat er ihr gleich auch einen Namen gegeben. Das hat er vorher bei den Tieren ja auch gemacht. Und zwar einen Namen, der ihrem Wesen entsprach bei ihrer Erschaffung. Und er nannte sie Männin. Das heißt, an den Namen Mann hing er einfach die weibliche Form an. Das hebräische Wort haben wir auch in anderen Versen. Zum Beispiel in Vers 22, wo wir die Beschreibung haben der Erschaffung der Frau. Oder auch Vers 24, also als ganz normales Wort für die Frau hier. Ja, so wurde Eva geschaffen. Und dann wird beschrieben in Vers 18 als sechste Beobachtung, Eva wurde für Adam geschaffen als eine Hilfe, die ihm entsprach. Eva wurde für Adam geschaffen, nicht Adam für Eva. Das können wir nicht einfach austauschen hier. Als Hilfe. Was bedeutet Hilfe? Und es gibt da Versuche, Hilfe ganz besonders hochtrabend und würdig zu beschreiben. Wenn man im Psalm 121 schaut, wo steht, meine Hilfe kommt von dem Herrn oder meine Hilfe ist der Herr. Also Hilfe hat ganz weitreichende Bedeutungen. Es kann ganz erniedrigende, beleidigende Bedeutungen haben, die wir für eine Frau nie geben wollen. Und wie gesagt, es kann für Gott verwendet werden. Es hilft nicht viel, wenn man studiert, wie dieses Wort verwendet wird in der Bibel. Es ist wichtig, dass man aus dem Verlauf dieses Berichts hier erschließt, was dieses Wort bedeutet, was mit Hilfe gemeint ist. Es ist auf jeden Fall nicht gemeint, dass Eva als Hilfe für die Tiere geschaffen wurde. Als Hilfe als Tierpflegerin oder so. Sondern sie wurde geschaffen, um dem Menschen, um Adam zu helfen. Das ist nicht schwer zu verstehen. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Er ist Adam, sie ist Eva oder die Hilfe ist Eva und Gott hat Eva als Hilfe für Adam geschaffen. Die Bibel sagt auch nicht, dass Gott Adam geschaffen hat, um für Eva eine Hilfe zu sein. Das ging ja nicht. Es gab ja Eva noch gar nicht, dass Adam geschaffen wurde. Und dass Eva als Hilfe für Adam geschaffen wurde, bedeutet nicht, dass es eine Art Abstufung der Bedeutung gab oder dem Wert oder der Würde von Mann und Frau. Das wurde in Kapitel 1 deutlich. Geht es also nicht um Dienerin, um Magd oder irgendwas in dieser Richtung. Das ist nicht möglich, das so zu verstehen. Das ist wahrscheinlich jedem von euch auch so klar und ihr seid auch froh darüber, aber es ist nicht jedem Menschen auf der Welt so klar. Aber was wir hier insgesamt sehen, ist, es gibt einen sehr klaren Unterschied zwischen den Rollen, die Gott Mann und Frau gegeben hat. Wir können die Verse nicht einfach umformulieren oder sie so verstehen, dass alle Aussagen wechselseitig zu verstehen sind. Das geht nicht. Wir können nicht sagen, es kann auch der Mann die Hilfe der Frau sein. Zumindest nicht in der Form, wie hier gemeint ist, dass die Frau die Hilfe des Mannes ist und Eva als Hilfe für Adam geschaffen wurde. Und ich würde es mal so formulieren in den beiden grundlegenden Aufgaben im Blick auf Ehe von Mann und Frau. Gott hat Adam die hauptsächliche Verantwortung dafür gegeben, die Ehe mit Eva in eine gottverherrlichende Richtung zu führen. Irgendwo ist es auch formuliert, ihr müsst euch den Satz, glaube ich, nicht aufschreiben. Oder auch doch, wenn ihr wollt. Also es ist nirgends formuliert so. Also Gott hat Adam die hauptsächliche Verantwortung dafür gegeben, die Ehe mit Eva in eine gottverherrlichende Richtung zu führen. Und er hat Eva geschaffen, für Adam eine Hilfe und Unterstützung darin zu sein, die Ehe mit ihr in eine gottverherrlichende Richtung zu führen. Ich sage das nochmal, ich denke, das ist sehr zentral für die Ehe. Gott hat Adam die hauptsächliche Verantwortung dafür gegeben, die Ehe mit Eva in eine gottverherrlichende Richtung zu führen. Und er hat Eva geschaffen, für Adam eine Hilfe und Unterstützung darin zu sein, die Ehe mit ihr in eine gottverherrlichende Richtung zu führen. Und wenn beide das in vollkommener Weise getan haben, und auf eine andere Idee kamen sie gar nicht von dem Sündenfall, dann war das eine wunderbar harmonische und wunderschöne Ehe und beide waren sehr glücklich darüber. Also ein kleines Zwischenfazit. Die Ehe, die so zwischen Adam und Eva gebildet wurde, ist nicht die Ehe zwischen zwei identischen Personen, sondern es ist eine Vereinigung von zwei unterschiedlichen, sich gegenseitig wunderbar ergänzenden Personen, einem Mann und einer Frau, zu einem Ganzen. Und hier ist es wichtig auch festzuhalten, hier geht es um einen Mann und eine Frau. Es geht hier nicht um zwei Männer, es geht hier nicht um zwei Frauen. Und es ist auch nicht möglich, den Text der Erschaffung des Menschen so zu verstehen, dass man das entsprechend umdeuten kann. Ich würde hier mal eine kleine Pause einschieben. Ich habe überlegt, das zu machen, wenn wir gut in der Zeit sind oder wenn ihr müde scheint. Also das ist nicht der Fall, dass ihr müde scheint. Ich glaube, in der Zeit sind wir ganz gut, aber vielleicht ist es einfach mal erfrischend zwischendurch, sich was anzuschauen. Und ich kläre mal, was das ist. Ich habe mir vor einigen Wochen mal den Vortrag von Kai Soltau auf der Evangelium 21 Regionalkonferenz in Basel angehört, über dieses Thema Mann und Frau und Gottes guter Plan mit Mann und Frau. Und Kai Soltau hat diesen Vortrag für mich auf ganz überraschende Weise begonnen mit einer Illustration, die ich ihm nie zugetraut hätte. Und zwar hat er gestanden, dass er Fan ist der Sportart Eiskunstlauf. Also ich bin auch Sportlehrer und ich schaue mir sehr gerne sehr viel, wahrscheinlich zu viel Sport im Fernsehen an und ich bin für fast alle Sportarten, interessiert. Eiskunstlauf gehört nicht unbedingt dazu. Aber er hat wohl mal in Wien in einem Büro gearbeitet, von dem man einen Blick hatte auf eine Eislauffläche, die sich auf einem Dach eines Hauses befindet. Und auf dieser Eislauffläche trainierten immer wieder Eiskunstläufer und da war er ganz fasziniert davon. Und dann beschreibt er zu Beginn dieses Vortrags die olympische Kür, Paarlaufkür von Aljona Savchenko und Bruno Massot. Ja, schwierige Namen, beide sind für Deutschland gestartet, mit der sie Olympiasieger wurden. Ich mache das jetzt kurz, er macht das relativ ausführlich, aber wirklich auch passend zum Thema. Das ist eine wunderschöne Kür gewesen. Choreograf ist ein früherer Olympiasieger. Und wie die beiden dann die Ideen von diesem Choreografen umgesetzt haben, ist wirklich faszinierend. Ich will euch mal die ersten paar Minuten zeigen, einfach um mal eine Denkpause zu haben und einen Eindruck davon zu bekommen, wie schön das ist. Und natürlich hat das mit dem Thema zu tun. Also hier ist ein Paar unterwegs, die beiden ergänzen sich wunderbar gegenseitig. Man sieht ziemlich schnell, dass man die Rollen nicht einfach hätte vertauschen können. Und es wird dadurch so schön, dass sie sehr gut das darstellen, was der Choreograf sich gedacht hat. Und als ich das dann zum ersten Mal gesehen habe, mit einem Jahr Verspätung oder eineinhalb Jahren Verspätung nach Olympia, fand ich schon auch faszinierend. Also das ist jetzt der Anfang. Es dauert eine Minute, bis wir überhaupt anfangen, aber dann geht es auch los. Also es geht um die Illustration der Schönheit der Beziehung Mann und Frau. Und schon noch Musik. Also wer überhaupt kein Interesse daran hat, ihr könnt einfach auch Bibel lesen. Stelle mal kurz die Gelegenheit für Fragen oder Anmerkungen zu dem, was ich bisher gesagt habe. Habt ihr irgendwelche Fragen? Gut, nachher gibt es noch mehr Gelegenheiten. Dann machen wir weiter mit dem Sündenfall. Soweit er zu diesem Thema wichtig ist. Wir lesen jetzt nicht 1. Mose 3 durch, aber ich möchte mal die Verse so vorlesen, wie sie zu den Punkten gehören. Aber erstmal von vorne. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten des Bäumes, der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben. Und wir sehen hier jetzt nur mal als ein kleiner Seitengedanke, dass die Strategie der Versuchung oder Verführung durch diese Schlange eine Strategie ist, die in der Theologie und auch in der Geschichte immer wieder verwendet wurde, nämlich sie bezweifelt das Gericht Gottes, wenn sie sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Also im Verlauf der Kirchengeschichte und heute wird sowohl außerhalb als auch innerhalb der Gemeinden der Angriff immer wieder so gestaltet, dass man die Wahrheit der Gerechtigkeit Gottes, des gerechten Gerichtes und auch der Existenz der Hölle angreift. Wenn man Gottes Gericht los ist, dann lässt sich ja auch viel leichter leben ohne ihn. Und hier hat diese Irrlehre ihren Ursprung. Das war der Angriff der Schlange. So, aber jetzt wieder zurück zum Thema, im zweiten Punkt. Warum wurde Eva von der Schlange versucht? Warum wurde nicht Adam von der Schlange versucht? Da gibt es viele Erklärungsversuche und viele davon sind sehr beleidigend oder zumindest respektlos gegenüber Frauen im Allgemeinen. Und die taugen gar nichts, diese Erklärungsversuche. Vielleicht kennt ihr solche, ich will die mal nicht aufzählen. Was wir eigentlich im Text finden, ist eine Umkehrung der Schöpfungsordnung Gottes. Die Schöpfungsordnung Gottes war, dass Adam sich ihm unterordnete und ihm gehorchte, dass Eva sich Adam unterordnet, um ihm zu helfen, sich Gott unterzuordnen in allem, was er tat. Und zusammen hatten sie die Autorität und die Aufgabe, über die ganze Schöpfung und insbesondere über die Tiere zu herrschen. Und all das wurde hier im Sündenfall auf den Kopf gestellt. Die Frau hört auf die Schlange, der Mann hört auf die Frau und niemand hört auf Gott. Darauf weist Gott selbst hin in Vers 17. Zu Adam sprach er nach dem Sündenfall, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast. Es geht ja nicht darum, dass die Frau leichter verführbar war oder dass die Frau das schwächere Geschlecht ist oder was auch immer. Es geht hier, glaube ich, schon eher im größeren Bild darum, dass die Schöpfungsordnung Gottes auf den Kopf gestellt wurde und das letztlich zur Sünde geführt hat. Oder zumindest die Sünde begünstigt hat. Dann sehen wir in diesem Kapitel, dass der Fluch Gottes, der Fluch des Todes, Adam gegenüber ausgesprochen wurde. Nach dem Sündenfall sprach Gott mehrere Flüche, mehrere Strafen aus. Einen über die Schlange, einen über die Frau, aber einen ganz besonders langen und umfassenden Fluch, den Fluch des Todes über Adam. Das lesen wir ab Vers 17. Dann weiter. Also ich habe eben schon gelesen, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das ist interessant. Das ist ein Fluch, der sowohl für Frauen als auch für Männer gilt. Der Fluch über der Schlange, sie soll auf den Bauch kriechen, das war ein Schlangenfluch. Der Fluch über die Frau, dass sie mit Schmerzen gebären soll, betraf nur Frauen, nicht Männer. Aber der Fluch hier, den er an Adam richtet, betrifft alle Menschen, Männer und Frauen. Aber er teilt ihn nur Adam mit. Er spricht nur Adam gegenüber diesen Fluch aus. Und das hängt zusammen mit Kapitel 2, Vers 17, wo Gott auch das Verbot an diesem Baum, von diesem Baum zu nehmen und die Konsequenz dieses Verbotes, nämlich dann musst du sterben, dass er das auch nur Adam gegenüber gesagt hat. Und dann, darin sehen wir, dass Adam als Haupt in besonderer Weise die gesamte Menschheit repräsentierte. Mehr als Eva. Das sehen wir auch implizit in Römer 5, Vers 12 zum Beispiel. In Römer 5, Vers 12 schreibt Paulus, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben und so weiter. Klar, durch einen Menschen, also Eva hat von dem Baum genommen, Eva war ein Mensch, also war nur ein Mensch. Aber in Vers 14 lesen wir dann, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose und so weiter. Und insgesamt im Zusammenhang wird klar, mit diesem einen Menschen, durch den die Sünde in die Welt gekommen ist, meint Paulus nicht Eva, sondern Adam. Adam hat eine ganz besondere Verantwortung gehabt als Haupt, als Repräsentant der Menschheit, wenn es hier um die Sünde geht. Und das ist eine klare Unterscheidung seiner Funktion, seiner Rolle, seiner Aufgabe zu Eva hin, im Blick auf Eva. Wir haben auch, können auch nachlesen, als Gott die Menschen gerufen hat. Ach nee, das ist so nicht ganz richtig. Nee, wir machen mal weiter. Also Adam hatte die Hauptverantwortung, habe ich vorher gesagt, seine Ehe mit Eva in eine gottverherrlichende Richtung zu führen. Und diese Verantwortung hat er beim Sündenfall nicht wahrgenommen. Und Gott hat ihn dafür zur Rechenschaft gezogen. Und dann das letzte, Folgen des Sündenfalls sind eine Verzerrung der von Gott gegebenen Rollen von Mann und Frau. Nicht die Einführung neuer Rollen, wie manche behaupten, sondern die Verzerrung der guten, ich nenne es mal Rollen, der Begriff ist nicht so ganz einfach, von Mann und Frau. Und das beschreibt Gott gegenüber Eva so in Vers, ich bin nicht aufgeschrieben,
16 oder?
16, genau. 16, zweiter Teil. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Was mit Verlangen der Frau nach ihrem Mann gemeint ist, ist nicht ganz eindeutig zu erklären. Man zieht oft Kapitel 4, Vers 7 heran, wo das Wort auch vorkommt, wo es um Kain und die Sünde geht, aber das ist auch problematisch, auch da schwierig zu verstehen. Aber insgesamt scheint es mir darum zu gehen, dass aufgrund des Sündenfalls die Frau in sündiger Weise dazu neigt, die Beziehung zu ihrem Mann als eine Art Tauziehen zu verstehen, wo ihr Verlangen ist, ihn auf ihre Seite zu ziehen, ihn zu manipulieren und ihn zu beherrschen. Und die sündige Neigung des Mannes ist, über die Frau zu herrschen, statt ihr zu dienen, statt sie zu lieben, statt in selbstloser Weise Verantwortung für sie mit zu übernehmen. Und hier beginnt der Kampf der Geschlechter, hier an dieser Stelle beim Sündenfall. Der war vorher nicht vorhanden, vorher waren sie beide glücklich und harmonisch in ihrer gegenseitigen Ergänzung. Aber hier beginnt der Kampf der Geschlechter, der sich durch die Menschheitsgeschichte zieht. Und jetzt zum letzten größeren Punkt, wozu die Frage ist, warum ist diese Lehre von Mann und Frau so wichtig? Warum ist die so zentral? Die Antwort ist nicht, weil man nur so eine gelingende Ehe führen kann. Die Antwort ist nicht, weil ansonsten es ganz schwierig ist, verschiedene Dinge zu klären. Sondern die Antwort ist, weil diese Lehre und die Sicht von Mann und Frau ein Abbild darstellt, einen Schatten darstellt, einen Hinweis darstellt auf etwas viel, viel Größeres und viel, viel Herrlicheres. Und das nenne ich mal das Original. Ihr ahnt und wisst, was es ist, und ich sage es auch gleich. Ich bin davon überzeugt, dass Gottes gesamter Ratschluss vollkommen ist. Und dazu gehört auch, dass die Ehe, die Ehe zwischen Mann und Frau, die Gott geschaffen hat, ein Bild ist für eine viel, viel größere Herrlichkeit. Und die Vollendung dieses Originals finden wir in der Offenbarung, Kapitel 19 und 21. Also ich spreche jetzt gelegentlich von der Ehe, oder hier geht es um die Ehe, weil in der Ehe am stärksten zum Ausdruck kommt, wie Mann und Frau unterschiedlich sind. Aber natürlich kann man das auch anwenden und übertragen auf jede Beziehung untereinander und auch im Blick auf Singles. Ich würde nie behaupten, dass Singles irgendwie halbe Menschen sind, weil eben sie nur die Hälfte von Adam und Eva darstellen. Ich glaube, das ist ziemlich Quatsch. Aber jetzt geht es hier um das Bild, was die Ehe bietet, auf das herrliche Original. Jetzt können von euch mal wieder einige lesen. Es kommen jetzt einige Bibelstellen und ich denke, es ist gut, wenn wir die mal gelesen haben. Offenbarung 19, 6 bis 9.
Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes.
Ja, danke. Jetzt mal eine Frage an euch. Was ist hier das Original, auf das die Ehe zwischen Mann und Frau in ihrer Unterschiedlichkeit und gegenseitigen Ergänzung hinweist? Einfach reinrufen. Ein Tipp, die Antwort befindet sich an der Oberfläche des Textes, nicht in den Tiefen des Textes.
Die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde?
Genau. Noch konkreter, die Beziehung, die in eine Hochzeit mündet. Also eine partnerschaftliche Beziehung, die gekrönt ist in der Hochzeit des Lammes und der Braut. Oder der Frau, Vers 7. Dann Kapitel 21, Zunächst mal Vers 2 und dann 9 und 10. Lies immer bitte ein und nacheinander, also direkt vor hintereinander oder zwischendurch eine Pause.
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott.
Ja, danke. In Vers 2 sehen wir Jerusalem als geschmückte Braut für ihren Mann. In Vers 9 sehen wir dann, wer dieser Mann ist, nämlich das Lamm. Die Stadt Jerusalem steht für Gottes Volk, sehen wir im Text, im Zusammenhang. Also wir haben Christus, das Lamm, und wir haben seine erlöste Gemeinde als seine Braut, als seine Frau. Und wie wunderschön wird dieses Hochzeitsfest sein. Wir werden dort sein als Teil der Braut, irgendwie vielleicht auch als Gäste. Das ist ja auch ein Bild, wir können uns das gar nicht vorstellen. Es wird vollkommen, es wird herrlich sein. Aber wir haben hier dieses Bild in Vollkommenheit, in der Vollendung. Und wie könnte ein Mensch dieses Bild verstehen, wenn er keine Vorstellung davon hätte, was eine Ehe ist, wenn es sowas wie Ehe gar nicht geben würde auf dieser Erde, eine Ehe zwischen Mann und Frau. Und dieses Bild ist auch nicht vereinbar mit unverbindlichen Partnerschaften, mit wechselnden Partnerschaften, mit mehreren Partnern, weiß nicht mehr, diese, also Gemeinschaften oder homosexuellen Partnerschaften oder Ehen. Das passt da nicht dazu. Dieses Bild ist nur dann zu verstehen, wenn eine Ehe eine verbindliche Partnerschaft ist zwischen einem Mann und einer Frau. Positiv ausgedrückt, eine biblische Sicht von Mann sein und von Frau sein und eine biblische Sicht von Ehe von Mann und Frau ist Gottes wunderbare und schöne Illustration einer noch viel herrlicheren und noch viel schöneren ewigen Realität, nämlich die Ehe zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde. Und wir wollen jetzt noch sehen, wie sich dieses Thema und dieses Vokabular praktisch durch die Bibel zieht, wenn es um Gottes Beziehung zu seinem Volk geht. Ich sage jetzt nicht zu jedem dieser Bibelstellen viel, also wir gehen die aber mal durch, um ein Gespür dafür zu bekommen, um zu sehen, wie das wirklich, wie selbstverständlich verwendet wird, aber auch wie wunderbar und herrlich das verwendet wird, als die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Wir fangen an mit Jesaja 54. Ich würde vorschlagen, wenn es möglich ist, weil ich beschleunige das die Sache, wenn wir hier mal links anfangen, einfach dann reihum lesen. Es sei denn, jemand fühlt sich so sehr gegen seinen Willen gedrängt, der muss auch nicht. Jesaja 54, 5 und 6. Vielleicht sage ich mal zwischendurch was dazu, vielleicht auch nicht. Bitte.
Ja, okay. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Herrscher ist sein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt, denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott.
Ja, wir halten das Bild einfach fest. Gott nennt sich hier selbst Ehemann und er spricht von seinem Volk als der Frau, die er sich erworben möchte oder erworben hat, je nach Situation, je nachdem, was der Kontext der Botschaft ist. Jesaja 62, bitte.
Nicht länger wird man Entlassene zu dir sagen und zu deinem Land wird man nicht mehr öde sagen, sondern man wird dich nennen, mein Gefallen an ihr und dein Land Verheiratete, denn der Herr wird Gefallen an dir haben und dein Land wird verheiratet sein. Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen.
Ja, danke, da will ich doch kurz was zu sagen. Ich durfte bei der Trauung von Jochen und Nathalie Klautke anwesend sein. War von euch jemand zufällig da? Und ich werde das Bild nicht vergessen, nachdem Ludwig Rühle gesagt hat, ihr dürft euch jetzt küssen und die es geküsst haben. Und dann in die Kirche reingeguckt haben, dann hat Jochen so sehr gestrahlt, das ist mir noch nie so aufgefallen bei einem Bräutigam in einer solchen Situation. Man hat den Eindruck, der freut sich einfach an der Situation und dass alle sich mit ihm freuen. Vielleicht Nathalie wahrscheinlich auch, aber ich habe auf ihn geguckt. Und da muss ich gerade dran denken, bei diesem Vers, wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Diese Freude Gottes über uns als sein Volk können wir uns gar nicht vorstellen, wenn wir die Freude eines Bräutigams über seine Braut nicht kennen würden. Also Gott gibt uns diesen Vorgeschmack und diese Bilder und diese Illustration mit Hilfe der Ehe und zeigt uns davon etwas, wie er uns liebt, wie er uns sieht. Wir würden wahrscheinlich gar nicht glauben, was er hier meint, wenn wir Ehe nicht kennen würden. Dann Jeremia 2.
Vergiss etwa einer jungen Frau ihren Schmuck, einer Braut ihren Gürtel, aber mein Volk hat mich vergessen seit unzähligen Tagen.
Ja, da haben wir das Bild wieder. Und 3, Vers 20.
Fürwahr, wie eine Frau ihren Gefährten treulos verlässt, so habt ihr treulos an mir gehandelt, Haus Israel, spricht der Herr.
Ja, und hier verwendet Gott wieder dieses Bild einer Partnerschaft. Und er kann sich darauf beziehen und verlassen, dass die, die das lesen, etwas davon wissen, was es heißt, dass eine Frau ihren Mann verlässt. Wie schmerzhaft das ist, wie schlimm das ist. Wie schlimm das für den Mann ist, wenn das hier jetzt aktiv von der Frau ausgeht, so wird es hier beschrieben. Also Gott nimmt Gefühle, Emotionen, Erfahrungen, die die Menschen kennen und beschreibt damit, wie es ihm geht, damit, dass sein Volk treulos ist. Und da haben wir wieder diese Partnerschaft zwischen Mann und Frau als eine Illustration, als eine Verstehenshilfe, die Gott uns Menschen gibt. In diesem Fall in die negative Richtung. Dann kommt ein längerer Abschnitt, Hesekiel 16, die Verse 1 bis 14, aber die sind so anschaulich im Blick auf das Thema, wenn auch nicht immer nur schön, aber ich dachte, wir lesen das mal als längeren Abschnitt.
Und das Wort des Herrn erging an mich also. Der Menschensohn hat Jerusalem eben Gräuel. Menschensohn hat Jerusalem eben Gräuel vor und spricht. So spricht Gott der Herr von Jerusalem. Nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kananiter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter ein Hethiterin. Mit deiner Geburt war es also am Tag, da du geboren wurdest, deine Nabelschnur nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich weder mit Salz gerieben, noch in Binden eingewickelt. Niemandes Auge hat Mitleid mit dir gehabt, dass er dir etwas Gerechtiges erwiesen und sich über dir empfangen hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen, so verachtet war dein Leben und tat deine Geburt. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deiner Blüte zappeln und sprach zu dir, als du in deinem Blut da lagst, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Ich ließ dich zu vielen Tausenden werden, wie das Gewächs des Feldes. Du wuchstest und wurdest groß und gelangtest zu schönsten Blüte. Deine Brüste wölbten sich und deine Haare wuchs, aber du warst noch nackt und bloß. Als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da bereitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwur dir auch und machte einen Bund mit dir, Gott der Herr, und du wurdest mein. Da habe ich dich mit Wasser gebadet und dein Blut von dir abgewaschen und dich mit Öl gesalbt. Ich hatte dich mit bunt gewickelten Kleidern bekleidet und die Schuhe angezogen von Seehundsfellen. Ich habe dich mit feiner weißen Baumwolle angetan und dich in Seide gehüllt. Ich zierte dich mit köstlichem Schmuck. Ich legte dir Spangen an die Arme und eine Kette an deinen Hals. Ich legte einen Ring an deine Nase und Ringe an deine Ohren und setzte dir eine Ehrenkrone auf das Haupt. Also warst du geziert mit Gold und Silber und dein Kleid war von feiner weißer Baumwolle, von Seide und von Wirkerei. Du aßest Semmel und Honig und Öl und wurdest überaus schön und brachtest es zur Königswürde. Und dein Ruhm erscholl unter den Heiden wegen deiner Schönheit, denn sie war ganz vollkommen infolge des Schmuckes, welche ich dir angelegt hatte, spricht Gott der Herr.
Dankeschön. Ja, hier gibt Gott uns in ganz ausführlicher Weise eine Beschreibung davon, wie Israel seine Braut, seine Frau wurde. Später wird es dann, also schon im nächsten Vers, wird es dann negativ, da wird dann die Abkehr Israels beschrieben. Und wieder verwendet Gott hier fast vollständig dieses Bild der Partnerschaft, die auf die Ehe hin zugeht. Und es ist wieder so, dass die das hören und lesen, damit Erfahrungen verbinden oder Beobachtungen, wenn sie selbst noch nicht verheiratet sind. Dann noch Hosea 1, Vers 2. Das lese ich gerade mal selbst vor. Als der Herr anfing, mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea: Geh und nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder, denn das Land treibt ständig Hurerei vom Herrn hinweg. In Hosea haben wir einen Menschen, eine Person, einen Propheten, der durch seine eigene Ehe illustrieren sollte, wie Gott sein Volk gerade sieht. Es war ein ganz außergewöhnlich schwieriger und schmerzhafter Auftrag an Hosea, aber er war als Gottesprophet auch gehorsam. Soweit mal bei den Propheten, da gibt es noch viel mehr Stellen, aber stellvertretend für viele Stellen. Und jetzt schauen wir uns noch im Neuen Testament an, drei Stellen, wo die Ehe vorkommt als Schatten, als Bild, als Illustration für Gottes Liebe zu seinem Volk oder Jesu Liebe zu seiner Gemeinde. Matthäus 9, Vers 15.
Und Jesus sprach zu ihnen: Können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten.
Hier spricht Jesus von sich in dem Bild des Bräutigams. Von der Braut ist hier jetzt nicht die Rede, aber er spricht von sich, vom Bild des Bräutigams. Und dann 2. Korinther 11, Vers 2.
Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch mit einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau von dem Christus hinzustellen.
Ja. Und dann zum Abschluss dieses Teils noch Epheser 5, wo wir das Ganze in gewisser Weise wirklich schön zusammengefügt bekommen. Die Beschreibung von Mann und Frau, den Umgang, die Verschiedenartigkeit und dann das herrliche Ziel auf das Evangelium hin.
Ja. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist das Leibesheiland. Aber wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigte durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Versammlung. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seine Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Doch auch ihr, ein jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchtet.
Ja, diese Verbindung, dieses Bindeglied haben wir in Vers 32. Dieses Geheimnis ist groß, das ist das Geheimnis der Ehe. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Jesus Christus und der Gemeinde, wird also in Gottes Wort immer wieder wie selbstverständlich in Worten beschrieben, die sich auf eine Ehe zwischen Mann und Frau beziehen. Das Ziel dieser Beziehung, also das Ziel der Ehe, ist diese ewige, herrliche und vollkommene Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk darzustellen. Und das ist wunderschön. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in unserem Mannsein, in unserem Frausein, in bestmöglicher Weise mit Gottes Hilfe einen Vorgeschmack auf diese ewige und herrliche Schönheit darstellen und illustrieren. Und es lohnt sich dazu, wenn wir Gottes Wort mit größtem Eifer studieren und wenn wir auch mit größter Freude und größter Mühe das anwenden in unserem Leben. Und ich will schließen mit dem Vers, den ich auch in die Seminarbeschreibung reingeschrieben habe. 1. Korinther 6, Vers 20. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Das ist gleichermaßen so für Mann und für Frau. Das Evangelium ist unterschiedslos für Mann und Frau. Der Jesus ist für jeden von uns gestorben und hat uns gerettet, ob Mann oder Frau, in gleicher Weise. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Gott hat uns einen männlichen oder weiblichen Leib gegeben und damit eine männliche oder weibliche Persönlichkeit. Und so wie Gott uns geschaffen hat, lasst uns danach trachten, ihn zu verherrlichen als Mann und als Frau. Auf der Rückseite des Handouts habt ihr im Prinzip als Ausblick, als Perspektive nochmal speziell die Themen Ehemann und Ehefrau sein. Das war jetzt hier nicht vorgesehen, war auch keine Zeit dafür. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne weiter studieren. Ihr seht links bei dem Ehemann sein, dass man durchaus raten kann, aus welchem Kapitel soll man jetzt Vers 25 lesen. Das habe ich vergessen, hier in die Überschrift zu schreiben. Das ist Epheser 5. Also der Abschnitt zum Mannsein bezieht sich auf Epheser 5. Und das Thema Frausein habe ich hier genommen aus Titus 2. Man könnte auch andere Stellen nehmen, 1. Petrus 3 oder auch Epheser 5, aber ich habe in dem Fall Titus 2 genommen. So, gibt es jetzt von euch Fragen, Anmerkungen, Kritik im großen Kreis? Könnt ihr gerne loswerden. Geht auch gerne im Anschluss persönlich, aber vielleicht gibt es ja große Kreisfragen. Oder auch wertvolle Ergänzungen, was ihr vermisst habt, was noch wichtig wäre. Nun gut, dann würde ich sagen, dann schließen wir mal an dieser Stelle und ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Zu uns überhaupt nicht heraus. Wenn du selbst diese Liebe zwischen Ehepartnern als Illustration verwendest, die so einzigartig in dieser Welt ist, um deine Liebe zu uns zu beschreiben, dann ist das höchst erstaunlich, wenn wir bedenken, wie heilig und wie herrlich und wie wunderbar du bist und dass wir Sünder sind, völlig abhängig von deiner Gnade. Wir wollen dich bitten, dass du uns als Männer und als Frauen Gnade schenkst, so wie du uns geschaffen hast, dich zu verherrlichen. Und ich bitte für diejenigen von uns, die in einer Ehe stehen oder auf eine Ehe zustreben, dass du ihnen Gnade schenkst, zu erkennen und zu tun, was du in deinem Wort lehrst, über das Mannsein und über das Frausein. Und dass wir so persönlich in unseren Ehen, auch in unseren Gemeinden, ein Hinweis sind, ein attraktiver Hinweis und ein wahrhaftiger Hinweis auf die herrliche Wahrheit deiner Liebe zu Sündern. Wir danken dir, Herr, für dein Wort und beten dich an. Auch für den weiteren Verlauf der Konferenz wollen wir dich bitten um deinen Segen und deine Führung. Amen. Amen.